ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Wir suchen dieses Mal einen Serienmörder. Es geht um die 80er Jahre in der DDR. Und der Täter hat seine Morde in einem Tagebuch protokolliert.
Geheime Privatsache. Name Jörg. Geboren 8.4.1961. Alter 22 Jahre. Tatort Kulturpark Neubrandenburg, Ziegengehege. Zeit 16. Juli 1983, 22.15 Uhr bis 22.45 Uhr. Ich schlenderte durch den Park und sah ihn auf der Bank sitzen. Vorsichtig näherte ich mich ihm und stellte fest, dass er schlief. Daraufhin schnupperte ich und stellte fest, dass er getrunken hatte. Nun kämpfte ich mit mir, ob ich es wagen sollte oder nicht. Ich hatte ziemlichen Bammel dabei. Es war immerhin das erste Mal. Ich zögerte noch eine Weile und als alles ruhig blieb, stach ich zu.
Um den Stil dieser Protokolle zu verstehen und welche Rückschlüsse sie auf die Motivation des Täters zulassen, haben wir einige ausgewählte Auszüge nachgesprochen. Aber wir haben auch ganz bewusst auf viele krasse Aussagen verzichtet. Wir haben engen und vertrauensvollen Kontakt zu den Ermittlern aufgebaut, zu einem Opfer, das 1983 verschont geblieben ist und durch unsere Recherchen davon erfahren hat. Und ein Vater hat mit uns über seinen größten Schmerz gesprochen.
Mein Sohn, er saß da eben auf der Erde und hat darauf gewartet, dass er sterben muss. Ich bin dann an seinem 10. Geburtstag in ein Bestattungsinstitut gegangen und habe seinen Sarg gekauft. Das war schlimm.
ARD Crime Time, das Phantom. Die Originalschauplätze, an denen die Verbrechen stattgefunden haben, können Sie sehen in den gleichnamigen Filmen, werbefrei in der ARD Mediathek. Dort kommen Sie ganz einfach hin über die Links im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Und diese Filme sind von Danny Vogtländer und Klaus Wollscheid, diesmal zu Gast bei uns im Podcast ARD Crime Time. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, herzlich willkommen.
Ich würde ganz gerne sagen, wir sind die beiden, die für ein ganzes Team stehen. Wir haben zwei weitere Kollegen an Bord, Marco Gatke und Sandro Gerber. Die haben an diesem Film ebenfalls mitgewirkt, mitrecherchiert. Aber wir haben eben die Rolle übernommen, uns ein bisschen darüber auszutauschen, wie dieser Film lief.
Und ihr habt tiefe Einblicke in die Ermittlungsakten bekommen, viele Details, die auch besonders belastend sein können. Es geht da um explizite Schilderungen aus dem Tagebuch, haben wir gerade schon gehört, teilweise auch schwer zu ertragen. Warum hat der Täter diese Aufzeichnungen gemacht?
Ja, warum hat er das eigentlich gemacht? Mario S. schreibt Tagebuch aus einem ganz bestimmten Grund. Er will sich nämlich nach seiner Tat ganz genau an diese Taten erinnern. Er möchte sie wiedererleben können und das alles mit dem Ziel, sich durch dieses neue Erleben sexuell zu erregen. Er gefällt sich total in seiner Rolle als Herrscher über Leben und Tod. Das merkt man diesen Aufzeichnungen an. Er kostet diese Machtgefühle aus, die diese Taten mit sich bringen. Und inszeniert sich quasi in seiner Rolle als, wie gesagt, Herrscher über Leben und Tod und feiert sich auch darin. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass man da irgendwie was liest von einer Bewältigung von Schuldgefühlen oder so, was man ja denken könnte.
Kann uns dieses Tagebuch denn trotzdem sowas wie eine Erklärung liefern für diese Verbrechen? Also wie würdet ihr das einordnen?
Also eine befriedigende Erklärung liefert es natürlich nicht, trotz dass man so viele Einzelheiten erfährt, auch aus der Tätersicht. Ich würde eher sagen, dass es vor allem ein einmaliger Einblick in eine Gedankenwelt ist, die sehr von der Norm abweicht, die also die Gedankenwelt des Täters darstellt. Ich finde, das wirft eher noch mehr Fragen auf. Wenn man dieses Tagebuch liest und diese ganzen schrecklichen Details seiner Gedankenwelt kennenlernt, und es macht es natürlich auch sehr schwierig, sich emotional von diesem Thema zu distanzieren, weil das ist teilweise sehr explizit.
Dani, du hast auch Interviews geführt, da werden wir gleich noch genauer einsteigen. Und Klaus, du bist der Produzent der Filme für ARD Crime Time. Diese Morde liegen ja jetzt rund 40 Jahre zurück, also eine ganze Ecke. Wir sprechen über DDR-Zeiten. Wie bist du auf diesen Fall aufmerksam geworden?
Also wir sind ja als Produzent schon seit ungefähr 15 Jahren auf der Suche nach spannenden Mordfällen aus der DDR. Im Zeitalter von Crime Time haben wir uns in diese Nische hineinbegeben und produzieren als Fernsehkombinat, das sagt auch der Name schon, häufig Geschichten aus der DDR. Und irgendwann lag dieser Fall bei uns auf dem Tisch mit der Aussage, der schlimmste Mordfall in der Geschichte der DDR. Und das war natürlich ein Fall, der hat uns angepiekst. Und dann haben wir sehr, sehr lange an diesem Fall rum recherchiert, weil er eben kompliziert nachzuvollziehen war, zu verifizieren war. Ist das, was da alles behauptet wird, überhaupt passiert?
Ich weiß, diese Frage, die ich jetzt stellen werde, ist schwer zu beantworten, weil wir als Journalisten auch besondere Rechte haben, an Informationen zu kommen. Trotzdem möchte ich gerne wissen, wie ihr es geschafft habt, an diese Protokolle zu kommen, auch an die Akten von der Volkspolizei, auch dem Ministerium für Staatssicherheit.
Wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich Informanten, die uns immer wieder mit Details oder mit Unterlagen versorgen, um eben auch Dinge, die zu DDR-Zeiten eben nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, einfach mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Und so kamen wir eben auch über einen Informanten an das Tagebuch ran. Das Tagebuch hat uns natürlich dann endgültig auf der einen Seite angepiekst, auf der anderen Seite ehrlich gesagt auch ganz schön emotional mitgenommen, weil die wenigen Ausschnitte, die wir ja heute hören werden und auch im Film, die sind ja, muss man leider sagen, eher die harmloseren Varianten. Was er in diesem Tagebuch alles geschrieben hat, ist zum Teil überhaupt keinem Menschen zumutbar. Und man fragt sich, wo kommt die Art und Weise her, dass jemand sich selbst an sowas ergötzt. Viele andere Unterlagen kamen natürlich von der Stasi-Unterlagenbehörde. Da hat man normalen Anspruch als Journalist darauf, Einblicke zu gewähren. Und so kam eben die Melange zusammen von Leuten, die uns immer wieder mit Informationen versorgen und den offiziellen Akten der BSDU, also der Stasi-Unterlagenbehörde.
Und diese Filme empfehlen wir auch an dieser Stelle nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, in ARD Crime Time, Das Phantom, viele Originalaufnahmen zu sehen und exklusives Videomaterial der Ermittler. Sommer 1983 in Neubrandenburg, eine Stadt, die nach der Wiedervereinigung dem Land Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet worden ist. Und dieser Mord ist der Anfang einer ganzen Serie. Der Täter, dem wir in ARD Crime Time auf die Spur gehen, hat insgesamt 5 Menschen umgebracht, darunter 4 Kinder. Das Phantom werden wir in dieser Episode verfolgen und uns die Taten einordnen lassen von den damaligen Ermittlern, von Fachleuten und auch gemeinsam mit dem Autor Remo Kroll. Er hat die Taten detailliert aufgeschrieben, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kriminalpolizeigeschichte der DDR. Remo Kroll erzählt uns, was die Ermittlungen zum ersten Mord ergeben haben. Es ist der 16. Juli 1983.
An dem Abend war es so, dass der Täter auf der Suche nach einem Opfer war im Neubrandenburger Kulturpark in der Nähe des dortigen Ziegengeheges. Und er hat einen schlafenden jungen Mann, der für ihn interessant war, auf der Bank sitzend vorgefunden. Und der Täter hat sich dann entsprechend angenähert, leise, und hat genau betrachtet, wer das ist. Und hat dann für sich entschieden, dass er diesen jungen Mann umbringen wird, zur Befriedigung seiner sexuellen Gelüste. Das Opfer wird wach, er beginnt, das Opfer zu würgen und nimmt wahr, dass sich auch andere Menschen im Kulturpark befinden. Und daraufhin wird er panisch. Er wollte natürlich seine Tat verdecken und hat dann das Opfer in ein Gebüsch geschleift und hat es dort dann liegen lassen. Durch diesen ersten Mord erkennt der Täter, dass er durchaus in der Lage ist, einen anderen Menschen zu töten.
Remo Kroll bezeichnet den Täter als einen Jäger, der schon länger auf der Suche nach Opfern ist. Und er beschreibt diese brutale Tat im Kulturpark in Neubrandenburg. Das ist eine Parkanlage am Tollensesee. Um wen handelt es sich bei dem Opfer, dem Mann auf der Parkbank?
Der Jörg D. ist ein 22 Jahre alter Hilfsarbeiter, der jetzt keine besonders lange Schulbildung genossen hat, der nicht regelmäßig zur Arbeit geht. Er gehört dem lokalen Trinkermilieu an. Er hat keine feste Tagesstruktur und lässt sich, muss man so sagen, mehr oder weniger durch den Tag treiben. Dass er auf Parkbänken seinen Rausch ausschläft, ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Deswegen dauert es auch 5 Tage, bis seine Schwester ihn am 21.07.1983 bei der Volkspolizei als vermisst meldet. Und ja, was macht die Polizei in so einem Fall? Sie befragt erstmal Leute im näheren Umfeld der vermissten Person und ja, macht eine sogenannte Milieuprüfung. Und trifft da schon auf eine Person, die sich verdächtig macht.
Nun ist die Leiche beseitigt worden vom Täter, von der Parkbank in ein Gebüsch gezogen worden, geschliffen worden. Wie und wann ist diese Leiche dann gefunden worden?
Man muss dazu wissen, das ist also viel später erst passiert. Es vergehen nämlich mehr als 3 Wochen. Erst am 1. August wundern sich Tierpfleger am Ziegengehege, dass es so auffällig in der Umgebung riecht. Da machen sich dann 2 Leute auf den Weg und durchkämmen quasi die Gebüsche und stoßen da auf eine menschliche Leiche. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen war die Leiche schon stark verwest. Man muss sich das so vorstellen, dass der Kopf nahezu komplett skelettiert war. An vielen Stellen am Körper fehlten die Weichteile und der Bauchbereich war bereits mumifiziert.
Das ist insofern also schwierig, nun zu sagen, wer der Tote ist. Wie konnte der Tote dann identifiziert werden?
Genau, das war nur möglich, weil man in der Hosentasche der Leiche einen Ausweis fand mit Namen und Adresse von Jörg D. Gleichzeitig hat man dann bei der Polizei festgestellt, dass Jörg D. schon im System war, sozusagen, war nämlich vorbestraft und man hatte Fingerabdrücke von ihm gefunden. Ja, und nur so war es möglich. Aufgrund des Verwesungszustandes war es auch überhaupt nicht klar festzustellen, ob überhaupt von außen Verletzungen zugefügt worden sind. Das hat man dann später erst bei der Obduktion gemerkt und als man die Kleidung näher untersucht hat, weil es da halt Einstichstellen gab. Man wusste also überhaupt gar nicht, ob überhaupt ein Verbrechen vorlag.
Also es ist schwierig nachzuprüfen, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Welche Ermittlungsschritte machten denn die Polizei, die Ermittler an diesem Tatort?
Erstmal war so nichts zu erkennen durch diesen starken Verwesungsgrad der Leiche. Man hat dann später bei der Obduktion festgestellt, es gab eine Durchtrennung im Rippenbereich. Man hat festgestellt, dass die Kleidung zerstochen war. Also es gab scharfrandige Durchtrennungen im Gewebe der Strickjacke des Opfers und des Oberhemdes des Opfers. Und dann hat man natürlich gedacht, okay, da muss irgendwie eine Gewalteinwirkung von außen stattgefunden haben. Und das legte dann natürlich den Schluss nahe, dass er da nicht einfach so verstorben ist. Deswegen hat man angefangen man hat sowieso am Tatort ganz viel Spuren gesichert. Man hat den Tathergang versucht zu rekonstruieren. Man hat an allen möglichen Stellen, auch im weiten Umkreis des Tatortes, versucht Spuren zu sichern. Unter anderem hat man ganz viel Luminol auf die Wege gespritzt, weil man damit unter bestimmten Lichtbedingungen Blutspuren sichtbar machen kann.
Das ist eine besondere Substanz aus der Kriminaltechnik.
Genau. Und dann alle diese Spuren legten halt wirklich den Verdacht nahe, dass ein Verbrechen stattgefunden haben muss. Und dadurch wurde dann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen Unbekannt eingeleitet.
Klaus, wenn wir jetzt mal das Tagebuch genauer anschauen, kann uns das mehr Detailwissen geben zu dem, warum der Täter sich genau dieses Opfer ausgesucht hat?
Also ich kann ja mal zurückkommen auf deine Anmoderation. Du hast ja gesagt, er hat einen Erwachsenen und hinterher 4 Kinder umgebracht. Und tatsächlich wissen wir aus dem Tagebuch, dass der Mord an dem Erwachsenen, an dem Jörg D., für ihn eigentlich nur ein Probelauf war. Er wollte einfach mal rausfinden, bin ich überhaupt in der Lage, jemanden zu ermorden? Und zumindest an diesem Punkt ist er so weit gegangen und hat gesagt, dann probiere ich für meine Testläufe, klingt ein bisschen verrückt, aber ist leider so, für meinen Testlauf nehme ich mir einen Erwachsenen. Und wenn ich einen Erwachsenen töten kann, das kann man aus dem Tagebuch implizit rauslesen, wenn ich einen Erwachsenen töten kann, dann werde ich es auch bei einem Kind fertigbringen. Und das werden wir jetzt in dem Folgenden hören, dass er dann nur noch Kinder zu seinen Opfern auserkoren hat.
Ich würde das mit der Festlegung auf Kinder als Opfer nicht so absolut formulieren, Klaus, weil wir wissen ja, er hat es später doch immer mal wieder bei auch Erwachsenen probiert. Wir werden später auch nochmal darauf zurückkommen, dass er von diesem eigentlichen Ziel, doch einen Gleichaltrigen zu benutzen, um seine Fantasien zu verwirklichen, nie ganz abgewichen ist. Die Kinder waren halt dann meistens die Ersatzopfer.
Wir haben gesprochen über den Leichenfund von Jörg D. 1983 in Neubrandenburg. Die Suche nach dem Täter beginnt nun. Die Polizei teilt auch Fahndungsblätter aus, bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Der Täter hat aber bereits wieder zugeschlagen. Musik Am 26. Juli 1983, nicht weit entfernt vom ersten Tatort am Tullensesee, wird der 9-jährige Dirk Luckner umgebracht. Der Sohn von Herbert Luckner, und er hat all seine Kraft zusammengenommen, in ARD Crime Time über diesen schweren Verlust zu sprechen. Er kann sich noch genau an diesen Tag erinnern.
Dirk war 2 Tage vor seinem 10. Geburtstag. Ein wunderbarer Junge. Wir konnten uns jederzeit auf ihn verlassen. Wir wohnten damals in Neubrandenburg in der Südstadt und wir wohnen heute noch dort. Das heißt also seit 50 Jahren. Wir haben diese Ecke sehr genossen, weil es sehr dicht zum See war. Wir waren rundum zufrieden. Und wir hatten ja noch unseren Sohn Mike. Der war ja nun 8 Jahre älter wie Dirk. Wir hatten einen sehr heißen Tag und mein Sohn, der wollte mit seinem Kumpel an See gehen, baden. Der See war nicht weit weg, das waren 200 Meter, war er am See. Und meine Frau hat ihn darum gebeten, um 16 Uhr zu Hause zu sein. Ich kam von der Arbeit, es war etwa so 4:30 und ich kam nach Hause und meine Frau hatte alles schon vorbereitet, weil wir ja am nächsten Tag wegfahren wollten. Aber Dirk war noch nicht da. Er kam nicht nach Hause. Sodass ich nach einer bestimmten Zeit, es war wohl so 5:30, bin ich dann zum See runtergegangen und habe ihn gesucht. Leider habe ich festgestellt, dass Dirk nicht da war. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen zu seinen Freunden, habe gefragt, wo Dirk ist. Und da haben die mir berichtet, dass Dirk um 3:45 nach Hause gegangen ist, weil er ja in Urlaub fahren wollte. Um 20 Uhr habe ich die Polizei informiert, dass mein Sohn nicht nach Hause gekommen ist. Und als ich ihm gesagt habe, er ist kurz vor seinem 10. Geburtstag, da wurde man natürlich auch bei der Polizei unruhig und man hat einen Suchtrupp losgeschickt.
Wo genau diese Suchmaßnahmen stattfinden, das zeigen wir Ihnen in den Filmen von Danny Vogtländer und Klaus Wollscheid, dieses Mal zu Gast hier im Podcast. Uns gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und wir empfehlen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer diese Filme, weil dort viele Details zu sehen sind, die wir hier ja nur beschreiben können. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Familie Luckner zeigt uns in den Filmen auch Privatfotos, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von ihrem Sohn Dirk. Nach ihm wird nun am 26. Juli abends gesucht. Wie sind die Ermittler mit dem Verschwinden des Jungen denn umgegangen?
Also ein Kind, 10 Jahre alt, da hat die Polizei natürlich unverzüglich reagiert. Man kennt es ja manchmal aus Krimis im Fernsehen. Warten Sie mal ab, der kommt bestimmt wieder nach Hause. Nee, hier bei Kindern hat man sofort gesagt, wir legen sofort los. Die Informationen haben wir von Hans-Joachim Kasper, einem unserer Interviewpartner im Film, der damals bei der Morduntersuchungskommission in Neubrandenburg gearbeitet hat. Und weitere Informationen, was vor Ort passiert ist, kam von Gerd Burmeister. Der war Gerichtsbiologe und hat im Großteil der Fälle, über die wir ja noch reden werden, auch ermittelt und Gutachten erstellt. Also warum das Kind nicht rechtzeitig zu Hause war, war schwierig zu beantworten für die Polizei, weil es ja eben nur ein ganz kurzer Weg war. Und es war ja im Prinzip ein paar hundert Meter, wie der Vater sagte. Eigentlich hätte der Junge innerhalb von wenigen Minuten zu Hause sein müssen. Das hat die Polizei natürlich auch ein bisschen irritiert, weil sie dann natürlich auch davon ausgegangen sind, er kann ja nur auf diesen paar hundert Metern verschwunden sein. Man hat ihn trotzdem nicht gefunden. Es ist auch ein Gelände, was relativ schwierig zu durchsuchen ist. Und vor allem, man muss auf die Uhrzeit achten, 2 Stunden, 3 Stunden später war ja schon alles stockdunkel und die Suche wurde abgebrochen. Und den Eltern wurde gesagt, wir machen so schnell wie möglich weiter, aber im Moment geht's nicht. Ja, und das war für die Luckners natürlich ein Schlag in die Magengrube.
Das ist kein gutes Gefühl, mit dem Herbert Luckner nun nach Hause geht. Und er erzählt uns, wie er sich nach schlaflosen Stunden selbst noch weiter auf die Suche gemacht hat.
Und da habe ich den Entschluss gefasst, mir morgens um 5, nachdem es hell wurde, mir derbe Sachen anzuziehen und zum Wassergewinnungsgebiet zu laufen. Wenn man zum See geht, war vor dem See das Wassergewinnungsgebiet. Und da bin ich durchmarschiert und habe gesucht, Stück für Stück, Quadratmeter für Quadratmeter. Als ich vorhin angefangen habe, da wusste ich ja noch nicht, was auf mich wartet. Da war das für mich eine Suchaktion mit der Hoffnung, ich fände ihn nicht. Immer mit der Hoffnung, dass nichts passiert. Dieser Gedanke hält einen ja immer noch wach und fordert einen, weiterzusuchen. Und dann bin ich weiter marschiert am Transformatorenhaus vorbei. Und dann erkannte ich dann einen kleinen Hügel. Der war mit Rhabarberblättern, mit diesen großen wilden Rhabarberblättern abgedeckt. Ich habe den Rhabarber angehoben und habe die Füße und die Sandaletten von meinem Sohn gefunden. Und mehr habe ich nicht getan, denn ich wollte keine Spuren verwischen. Ich habe mich dann aber nicht mehr auf diese Stelle, wo mein Sohn lag, habe ich nicht mehr hingetraut. Ich hatte Angst gehabt, dieses Bild zu erleben. Das wollte ich nicht sehen. Das hätte ich, glaube ich, nicht überstanden. Als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich meiner Frau sagen müssen, dass unser Sohn nicht mehr lebt. Dirk ist tot, habe ich zu ihr gesagt. Es war einfach furchtbar.
Und das kann man mitfühlen. Herbert Luckner hat mit uns darüber gesprochen, wie er die Leiche seines Sohnes gefunden hat, beschrieben hat, wie ihn die Angst in diesem Moment gesteuert hat. Dani, du hast das Interview mit ihm geführt. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Ja, ich habe nicht nur das Interview mit ihm geführt, ich habe vor allem auch das Vorgespräch mit ihm gehabt. Da kannte ich ihn ja noch gar nicht. Also der Herr Luckner hat mich wirklich sehr, sehr stark beeindruckt, muss ich sagen. Es ist ja sowieso total schwierig, das irgendwie nachzuempfinden, ne? Was in einem Kopf vorgeht, wenn man in so einer Situation ist. Vor allem hat mich beeindruckt, wie er diese Selbstkontrolle aufbringen konnte, ja, während er da auf der Suche war, während er da hin und her gependelt ist zwischen Hoffnung auf ein Wunder und auch dem sich fügen in sein Schicksal, weil er halt schon auch damit rechnen musste, das Kind tot zu finden und wie er sich auch vorgenommen hat, keine Spuren zu verwischen am Tatort, um eine Aufklärung zu ermöglichen. Das ist alles schon sehr erschütternd zu hören und mich hat wahnsinnig beeindruckt, dass er überhaupt in der Lage ist, nach so einem Ereignis, also dass das ganze Leben völlig auf den Kopf stellt, vor der Kamera erzählen zu können, relativ gefasst. Das geht natürlich nicht die ganze Zeit, ne? Aber der Herr Luckner ist halt ein Typ, der in seinem privaten Umfeld auch relativ offen mit dem Verlust seines Kindes umgeht. Auch das beeindruckt mich sehr. Er hat eine unglaublich starke Persönlichkeit. Er versteckt sich da nicht. Er hat sich auch nicht komplett in sich zurückgezogen, was ja sehr naheliegend wäre. Er macht aber jetzt auch nicht ungefragt einen Seelenstriptease vor Leuten, den er sich aufdrängt mit seinen Erfahrungen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie er schafft, dieses wahnsinnig erschütternde Ereignis zu bewältigen.
Habt ihr auch mit anderen Familienmitgliedern Kontakt gehabt? Also wie geht beispielsweise der Bruder damit um?
Also ich hatte mit dem Bruder oder mit anderen Familienmitgliedern in der Luckner-Familie keinen Kontakt. Entweder weil sie das nicht wollten oder weil das aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. Ich habe aber mit anderen Angehörigen von Opfern Kontakt gehabt und da ist es mir halt aufgefallen, ja, dass der Umgang mit so einem Verlust ganz unterschiedlich sein kann und dass man den völlig unterschiedlich verarbeiten oder eben auch nicht verarbeiten kann, weil in einem Fall ist es halt nicht so geglückt und trotz dass 40 Jahre vergangen sind, ist das eine absolut offene Wunde. Und es dauert nicht lang, um als Angehöriger da wieder völlig emotionalisiert zu werden und ja quasi den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn man wieder daran denkt.
Das spielt ja auch eine große Rolle, wie die Ermittler damit umgehen, mit so einem Fall, wie sie auf die Angehörigen, die Hinterbliebenen zugehen. Wie hat denn die Polizei damals zu DDR-Zeiten darüber informiert, auch über die dann darauf folgenden Morde?
Generell muss man sagen, das wissen wir auch aus der Erfahrung von vielen anderen Fällen, die wir gemacht haben, hat die DDR, also die Volkspolizei oder die Morduntersuchungskommission, Angehörige von Mordopfern eher ignoriert in der Ermittlungsarbeit und in aller Regel sogar darüber informiert oder klargemacht, bitte keine Informationen an die Öffentlichkeit geben, wir behalten das für uns oder behalten Sie das bitte für euch, weil man eben im Sozialismus keine Gewaltverbrechen haben wollte.
Also das war staatlich verordnet oder so gewollt?
Man kann nicht unbedingt sagen verordnet, aber es war gewollt. Und es gab auch andere Fälle, in denen man beispielsweise Angehörige von Mordopfern gesagt hat, wir erlauben euch im Zweifelsfalle sogar die Ausreise aus der DDR. Hauptsache, ihr haltet den Mund und erzählt nichts über diese Taten. Hier war es ein bisschen anders, was ja auch daran lag, dass der Herr Luckner ja seinen Sohn erstmal selbst gefunden hat. Wir wissen auch, dass ja nach dem Mord an dem jungen Mann sogar ein Fahndungsaufruf erschienen ist in der Zeitung. Vor dem Hintergrund lief es ein bisschen anders ab, aber was man wissen sollte, wer am Ende der Täter war und was der Täter alles im Laufe der Zeit hier an Mordopfern oder an Morden hinter sich gebracht hat, darüber hat die Familie Luckner konkret erst nach der Wende erfahren, und zwar durch einen Artikel in der Bild-Zeitung. Also die Familie hat faktisch nie erfahren, wer ist der Täter, was für Motive hat der Täter und wie viele Menschen hat er ansonsten noch ermordet. Das sind alles Dinge, die hat die Familie über Zeitungen und Medien nach der Wende erfahren.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon vorausgreife, aber ich mache mal noch eine Anmerkung. Also es ist nicht nur so, dass die Familie Luckner ganz lange nicht wusste, wer eigentlich der Täter ist, sondern sie haben eben auch gedacht, dass es jemand ganz anders ist. Aber darüber hören wir später mehr.
Genau.
Wir wollen jetzt anhand eurer Recherchen hier im Podcast nun den Ablauf der Tat genauer rekonstruieren. Die Ermittler in Neubrandenburg untersuchen den Fundort der Leiche und auch gleichzeitig ist das ja der Tatort gewesen. Wie ist der Mörder hier vorgegangen? Wie ist er auf den 9 Jahre alten Dirk Luckner getroffen?
Der Täter war den ganzen Tag schon unterwegs im Kulturpark in Neubrandenburg und am Tollensesee und hat quasi nach möglichen Opfern Ausschau gehalten. Er hat es auch bei verschiedenen Kindern probiert, sage ich mal, hatte die schon verfolgt. Aus verschiedenen Gründen ist er da nicht zum Zuge gekommen. Und als der Dirk vom Tollensesee am Nachmittag Richtung Wohngebiet läuft, ist er nur mit Badehose und Sandalen bekleidet. Der Täter entdeckt ihn also auf seinem Weg. Er verfolgt ihn auf diesem Weg. Und als er sicher ist, mit ihm allein zu sein, unbeobachtet zu sein, überholt er ihn und dreht sich dann urplötzlich um, packt ihn im Genick und bringt ihn sozusagen vom Weg ab. Er führt ihn an eine Stelle, die von hohem Gras umgeben ist. Also der Weg ist gar nicht weit weg von dieser Stelle, aber man kann das halt nicht einsehen wegen des Bewuchses. Ja, er fordert den Jungen auf, sich hinzusetzen, fragt ihn nach allen möglichen persönlichen Informationen, seinem familiären Hintergrund, macht sich dabei Notizen, fragt aber interessanterweise nicht nach seinem Namen. Das ist so was ich an der Stelle nicht verstanden habe, aber das ist halt so.
Obwohl er diese Details später auch in seinem Protokoll im Tagebuch festhält.
Genau, er macht sich also zu seinen Opfern Notizen, die die persönliche Biografie der Opfer betreffen. Und eine Besonderheit, er macht Fotos von dem Jungen, also bevor er ihn umbringt, insgesamt 14 Bilder mit seinem Fotoapparat. Die legt er dann später auch seinen Tagebuchaufzeichnungen bei. Und ja, der Junge fragt dann, ob er nach den Fotos nach Hause gehen kann. Aber dann fordert der Täter ihn halt auf, sich auf sein Badetuch zu legen und dann passiert es.
Der Täter beschreibt das in seinen Aufzeichnungen sehr explizit, wie er den Mord an Dirk Luckner erlebt hat.
Ich war noch unschlüssig. Willst du es wirklich tun? Aber dann siegte die Lust in mir und ich zögerte nicht länger. Der kleine Mann entwickelte dabei große Kräfte, mit denen ich aufgrund fehlender Erfahrung nicht gerechnet hatte. Um sicher zu gehen, zog ich noch mein Messer und stach es ihm in die Brust.
Das war ein Auszug aus dem Tagebuch des Mörders, der hier auch schreibt, dass er nicht mit Gegenwehr seines Opfers gerechnet hat. Was können wir daraus schließen und welche Vergleiche können wir hier ziehen zum ersten Mord?
Das ist so, dass der Täter offensichtlich mit weniger Gegenwehr gerechnet hat. Ja, also er hatte einkalkuliert, dass Kinder sich nicht so stark wehren können. Das hat er beschlossen, nachdem er halt nicht so erfolgreich war bei seinem ersten Mord, bei seinem Probedurchlauf, so wie das der Klaus schon gesagt hat. Sein Konzept zur Triebbefriedigung oder zur Befriedigung seiner sadistischen Gelüste ging also nicht so auf. Und deswegen hatte er sich nach dem ersten Mord überlegt, jüngere Opfer zu suchen, die weniger Widerstand leisten, wo er ein leichteres Spiel hat. Und er war dann offensichtlich überrascht, dass dann doch so viel Gegenwehr stattfinden kann bei einem 9-Jährigen. Erschreckenderweise ist aber trotzdem genau das, was ihn ja erregt. Ja, er befriedigt sich daran, dass eben die Opfer sich wehren und im Todeskampf aufbäumen. Und das verschafft ihn perverserweise die gesuchte Erregung.
Hat er auch dasselbe Tatwerkzeug benutzt wie bei der ersten Tat?
Bei der ersten Tat geht sein Messer erstmal kaputt, also es geht nicht kaputt, es verbiegt sich, weil, wie gesagt, es war ein Probedurchlauf, er war noch nicht so ausgestattet, wie er das dann später war bei seinen Utensilien. Außerdem hat er das entsorgt, ja, er brauchte also ein neues Messer und dieses Messer hat er sich an dem Tag in Neubrandenburg in einem Anglerladen gekauft und das benutzt er dann beim Mord am Dirk.
Damit wir das Motiv genauer verstehen können, es geht schon darum, sich sexuell zu befriedigen, sowohl in dem ersten Mord als auch jetzt hier im zweiten.
Genau, aber halt nicht im Sinne eines, ich sag mal, klassischen Missbrauchs, sondern es ist halt ein sadistisches Verlangen, wenn man das so umschreiben will. Also die sexuelle Erregung wird erreicht dadurch, dass er Menschen quält, dass er Menschen zu Tode quält und sich dabei befriedigt, wie sie im Todeskampf liegen sozusagen. Das ist das, was sein Ziel ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das werden wir auch noch genauer vertiefen hier im Podcast ARD Crime Time. Die Fotos, die der Täter von Dirk Luckner gemacht hat, kurz vor dem Mord, sie sind auch im Tagebuch zu finden, neben den detaillierten Beschreibungen. Wie dieses Vorgehen einzuordnen ist, das haben wir eine Kriminalpsychologin gefragt. Dr. Katrin Chevalier. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Dozentin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. Sie hat sich diese Bilder genauer angeschaut.
Das Fotografieren der Opfer vor der Tat könnte schon auch tatsächlich damit zusammenhängen, dass die Fotos für ihn so eine Art Fetisch sind. Es könnte aber auch sein, dass er alles sehr genau machen will und dass für ihn eben auch Fotografien dazugehören, um es genau zu dokumentieren, was da passiert ist. Das Tagebuch mutet wie ein Polizeiprotokoll an oder auch wie ein Schulaufsatz. Er macht sich ja selbst zum Subjekt nochmal innerhalb dieses Tagebuchs. Er schreibt das in der Ich-Form und benutzt also diese wörtliche Rede. Und damit kann er also tatsächlich jedes Mal sich selbst auch noch mal beobachten dabei. Also er kann sich ergötzen daran, was er eigentlich erlebt hat, weil er ja so diese Detailtreue auch beschreibt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses Schreiben des Tagebuchs ein Teil der Inszenierung auch ist. Also praktisch, dass er mit diesem Tagebuch auch beginnt und dieses Tagebuch zu seinen Handlungen dazugehört, also ein Teil der Straftat ist. Ich glaube, dass er aus seiner Perspektive sich tatsächlich als Held in diesem Tagebuch darstellen wollte. Er schreibt es ja auch in der Ich-Form und dokumentiert sehr genau, wie er da Leben und Tod beherrscht, wie er belohnt oder bestraft, wie er Wissensvorsprung hat vor seinen Opfern. Und ich glaube, dass er das tatsächlich auch damit verbindet.
Einschätzungen von Katrin Chevalier. Und diese Tagebucheinträge, die mit Schreibmaschine getippt worden sind, können Sie auch mitverfolgen. Folgen in den Filmen, die wir Ihnen empfehlen, ARD Crime Time, Das Phantom. Den Link in die ARD Mediathek finden Sie in unserem Beschreibungstext zu diesem Podcast. Innerhalb von ungefähr 2 Wochen gibt es 2 Mordfälle in der Stadt Neubrandenburg. Die Opfer sind ein 9-jähriger Junge und ein 22-jähriger Mann. Die Tatorte liegen nicht weit auseinander. Und an einem dieser Tatorte treffen wir den Kriminalpolizisten Hans-Joachim Kasper von der damaligen Morduntersuchungskommission Neubrandenburg. Er hat diese Fälle begleitet.
Natürlich ist es so, wenn man heute hier wieder steht und weiß, dort ist der Tatort, dass einen das tief berührt und innerlich aufwühlt und die ganze Geschichte wieder ins Laufen bringt.
Das bewegt die Bevölkerung. Neubrandenburg war damals die jüngste Stadt in der DDR. Mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren. Wir hatten sehr viele Kinder. Und das beunruhigt die Eltern. Das war Ferienzeit, da sind viele Gastkinder da und so weiter. Und jetzt passiert ein Mord an ein Kind. Das führt natürlich zur Verunsicherung und stellt eine unwahrscheinliche Herausforderung an die Ermittlungsorgane, diese Straftat schnell aufzuklären, um wieder die Bevölkerung zu beruhigen. Also es gibt für einen Kriminalisten nichts Schlimmeres als Tötungsdelikt an Kindern. Das wühlt einen besonders auf. Und insbesondere, wenn man noch selber Kinder in dem Alter hat. Aber es bringt auch Kraft, unwahrscheinlichen Aufklärungswillen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Man war morgens um 7 in der Dienststelle. Das ging bis 22 Uhr, manchmal bis Mitternacht. Die Nacht kaum geschlafen. Morgens um 6 wieder los, weil man wollte unbedingt aufklären.
Und die Polizei kann einen Ermittlungserfolg verkünden, einen Tatverdächtigen präsentieren. Es ist ein Bekannter von Jörg D. Das war das erste Mordopfer. Dieser Bekannte verwickelt sich bei seinen Aussagen gegenüber der Polizei offenbar in Widersprüche. Deshalb wird er erneut befragt. Der 23 Jahre alte Karl-Heinz D. ist ins Visier der Ermittler geraten und am 7. August 1983 wird dann Haftbefehl gegen ihn erlassen. Welche Beweise hat es denn dafür konkret gegeben?
Also es gab klare materielle Beweise, wie man sagt. Also man hat Faserspuren entdeckt am Tatort von seinen Kleidern. Man hat Blutspuren vom Opfer an seiner Kleidung gefunden. Man hat Blutspuren auch in seiner Wohnung gefunden und Reste vom Boden, der um dieses Ziegengehege her stammte, wurde ebenfalls in seiner Wohnung gefunden. Das heißt, materielle, also faktische Beweise lagen vor.
Er muss am Tatort gewesen sein.
Er muss am Tatort gewesen sein. Also entscheidend ist dann aber auch für die Polizei gewesen, dass er nach der Vorlage dieser faktischen Beweise auch unmittelbar ein Geständnis abgelegt hat, diesen jungen Mann ermordet zu haben. Und zur Überraschung der Morduntersuchungskommission hat er dann auch gestanden, den kleinen Dirk Luckner ermordet zu haben.
Das ist jetzt sehr erdrückend und auch das Geständnis gibt es noch dazu. Aber wie plausibel ist denn die Täterschaft von Karl-Heinz D.?
Also die Beweislage, jedenfalls was die materiellen Beweise anbelangt, ist tatsächlich sehr erdrückend. Dazu kommt dieses Geständnis. Gleichzeitig gab es aber bei den Motiven ein bisschen Unklarheit, weil einmal erzählt Karl-Heinz D., er hat Jörg D. getötet, weil er ihn beleidigt hatte, also dass er ihn gezielt getötet hat. Später hat er aber auch mal zu Protokoll gegeben, er hat Jörg D. erst erkannt nach der ersten Stichverletzung. Also das ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall ist klar, dass Karl-Heinz D. am Tatort gewesen sein muss. Ja, das ergibt also ganz klar die Spurenauswertung. Es muss also einen Kontakt zwischen ihm und dem Opfer gegeben haben. Aber, wie sich halt herausstellen wird, ist deswegen eine Täterschaft nicht zwingend daraus zu schließen, weil diese Spuren lassen sich im Zweifel halt auch anders erklären. Nämlich dadurch, dass Karl-Heinz D. Augenzeuge der Tat gewesen ist, sich dem Opfer auch genähert hat, mit ihm Kontakt hatte, aber ihn deswegen nicht vorher umgebracht hat.
Passend dazu hören wir nun auch die Einschätzung unseres Kriminalpolizeiexperten Remo Kroll. Er hat das Urteil des obersten Gerichts der DDR genau eingeordnet.
Für die Taten ist er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die damaligen Untersuchungsorgane, also sprich Kriminalpolizei und MFS, waren natürlich froh, in diesem Fall den Täter zu haben. Ne? Man hatte die Bevölkerung dahingehend beruhigen können, dass die Lage jetzt wieder sicher ist. Das Leben normalisierte sich wieder, ne, in Neubrandenburg. Leider war es dann doch nicht so. Der wahre Täter hat natürlich ganz genau verfolgt, wie die Ermittlungen vorangehen. Und er hat natürlich auch mit einer innerlichen Befriedigung für sich selber festgestellt, dass da jetzt jemand anders verurteilt worden ist, ne? Und er nicht mehr im Visier der Ermittler stehen kann, weil der Täter ist ja gefasst worden.
Auch wenn hier alles nach einem Ermittlungserfolg aussah, der Täter ist nun hier noch nicht gefunden. Der vermeintliche Ermittlungserfolg entpuppt sich später als fataler Fehler. Über die Verurteilung eines Unschuldigen, ein Fehlurteil in der DDR, sprechen wir später noch genauer. Wir verfolgen jetzt aber weiter die Spur des tatsächlichen Mörders. Er fühlt sich sicher, denn die Ermittler, wie wir gleich hören werden, bringen die nächsten Entwicklungen nicht in Zusammenhang mit den Morden in Neubrandenburg. Inwiefern hat es nun diesen Täter möglicherweise auch noch bestärkt? Wie erfährt er auch von der Festnahme und von der Verurteilung?
Ja, wie unser Experte Remo Kroll uns ja eben schon erläutert hat, ist er zu lebenslang verurteilt worden. Diese lebenslange Strafe ist auch zur Beruhigung der Menschen in Neubrandenburg dann auch in einem Zeitungsartikel publiziert worden. Alle dachten, der Täter ist gefasst und die Leute sollten damit beruhigt werden, was laut Informationen von Menschen in Neubrandenburg, mit denen wir geredet haben, dann auch der Fall war. Man hat also in Neubrandenburg sich mal erleichtert zurückgelehnt und dachte, die Sache ist erledigt. Die Situation ist so, dass der Täter, das wissen wir auch aus Tagebuchauszügen, dann natürlich der Meinung ist, oho, jetzt kann ich ja weitermachen, die sind ja komplett auf der falschen Spur. Ob er sich jetzt unbedingt da sogar noch mal angespornt fühlte, nach dem Motto, die wissen ja nichts von mir und das faktisch als Ansporn nutzte, weiterzumachen, ist natürlich eine Spekulation, aber könnte durchaus der Fall sein.
Das ist aber trotzdem sehr bitter für die damalige Lage, weil man eben sich so sicher gefühlt hat als Ermittler und gedacht hat, okay, das ist aufgeklärt. Wir können jetzt anhand der Tagebücher rekonstruieren, dass der Serienmörder weitere Pläne hat. Er ist auf der Suche nach neuen Opfern. Wie ist er dabei vorgegangen?
Der Täter fühlt sich durch die vermeintliche Aufklärung der Morde in Neubrandenburg sicher. Er kann also wieder das Risiko eingehen, nach neuen Opfern zu suchen. Wichtig ist an dieser Stelle auch der Hinweis, ist, in keinem Fall der Fälle kennen sich Täter und Opfer vorher. Ja? Er kundschaftet viele Orte aus, Personen aus, verfolgt die teilweise auch an über Stunden oder über mehrere Tage. Aber die Opfer haben keine Beziehung zum Täter.
Das heißt, auch möglicherweise wissen wir gar nicht von allen Opfern.
Genau. Wenn der Täter das halt später nicht in der Vernehmung zugibt, sich vielleicht gar nicht mehr an alle Sachverhalte erinnern kann oder das nicht in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat, erfährt man das nicht.
Und wichtiger Punkt ist nun aber, er möchte ein Opfer suchen oder finden, das keine Gegenwehr leistet.
Genau, also zu seinem Konzept gehört einerseits, jemanden zu suchen, dessen Gegenwehr er sozusagen kontrollieren kann. Die Gegenwehr ist ja wichtig für seine Triebbefriedigung, für seinen Lustgewinn. Allerdings soll ihm das halt dann während der Tat nicht entgleiten. Und er schaut dann gezielt natürlich nach jüngeren Opfern, aber er bleibt auch immer wieder bei seinem eigentlichen Motiv, nämlich jemanden Gleichaltrigen zu finden, mit dem er seine Fantasien umsetzen kann, beziehungsweise an dem er seine Fantasien umsetzen kann. Und so ist er zum Beispiel in Straßburg in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und sucht an einem Tag nach jungen Männern, vornehmlich nach betrunkenen Opfern, weil die halt eher hilflos sind, weniger Gegenwehr leisten können. Das ist halt also eine Idee, die er hat. Ja, und in Straßburg trifft er an einem Tag, 23 Uhr, auf einen jungen Mann, einen 16-Jährigen, der torkelnd eine Tanzveranstaltung verlässt und dabei vom Täter verfolgt wird. Er verfolgt ihn bis nach Hause. Er versucht da einzubrechen, indem er die Leiter, die draußen am Haus steht und die eigentlich für den Schornsteinfeger gedacht ist, anstellt und da in den ersten Stock einsteigt, muss aber zwischendurch den Plan aufgeben, weil im Haushalt Bewegung ist. Er kommt dann aber tatsächlich, daran sieht man, wie persistierend er ist, ja, also wie er dranbleibt an seinen Plänen. Er kommt also nachts 2 Uhr zurück, hat sich vorher noch mit Tatwerkzeugen ausgestattet, die er in einem Beutel im Park versteckt gehalten hatte, und dringt dann tatsächlich durch ein offenes Fenster über diese Schornsteinfegerleiter in das Zimmer des Opfers ein.
Wird da das Opfer auch aufmerksam auf ihn an dieser Stelle?
Naja, ich hatte vorhin schon gesagt, ne, dass er sucht sich extra jemanden, der vermeintlich wehrlos ist. Also ein junger Mann, der zwar Gegenwehr leisten kann, aber wenn er halt betrunken ist, erwartet er, dass die Gegenwehr nicht so stark ausfällt. Und seine Idee ist halt, dass er da leichteres Spiel hat. Und in dem Fall ist es auch so gewesen. Das Opfer war stark betrunken, hat im Bett gelegen und geschlafen und er hat begonnen, ja, den jungen Mann zu fesseln. Er ist dabei trotz allem wach geworden, war natürlich völlig verdutzt, hat dann angefangen, sich zu wehren und dann hat er angefangen, auf ihn einzustechen.
Kann er seine Tat dann vollenden? Also ist das nun das nächste Mordopfer, was wir hier beschreiben?
Der junge Mann hat insofern Glück, er wird schwer verletzt. Der Täter kann seine Tat also nicht zu Ende bringen. Das liegt daran, dass eben die Gegenwehr dann doch unerwartet stark ausfällt und dass plötzlich die jüngere Schwester des Opfers in der Tür steht und beginnt zu schreien, weil da ein fremder Mann im Zimmer ist, der auf ihren Bruder einsticht und ja, ihn schwer verletzt. Und deswegen muss er quasi die Flucht durchs Fenster ergreifen und läuft weg aus dieser eigenen Heimsiedlung.
Das Opfer erleidet schwere Stichwunden, wird lebensbedrohlich verletzt, aber überlebt nach einem Krankenhausaufenthalt. Und nun gehen die Ermittler an ihre Arbeit. Das ist ein Fall für Hans-Joachim Kasper gewesen. Er war damals in der Morduntersuchungskommission und machte eine bemerkenswerte Beobachtung bei der Spurensuche.
Anfang September, als wir noch mitten in der Bearbeitung der Mordsache an den beiden Opfern in Neubrandenburg war, wurde ich nach Straßburg, das also unweit von Neubrandenburg entfernt ist, geschickt, dort diese Straftat zu bearbeiten. Also von der Täterbeschreibung war das alles sehr, sehr dürftig. Interessant war, dass am Tatort der Täter mehrere Utensilien zurückgelassen hat, unter anderem einen Lederhandschuh. Diese feingenabten Lederhandschuhe gehörten zur Ausstattung von Offizieren und Berufssoldaten, also länger dienenden. Damit war also ein relativ sicherer Bezug da, dass es hier sich entweder um einen Armeeangehörigen handelte oder um einen, der mal gedient hat. Deshalb habe ich in die Ermittlungen die Armeestandorte einbezogen und größte Wahrscheinlichkeit war Kölpin. Wenn man die Straftat vergleicht jetzt mit den Neubrandenburger Morden, da gab es für uns überhaupt gar keinen Bezug. Und die Straftaten in Neubrandenburg galten ja als aufgeklärt, als sicher aufgeklärt, sodass man gar keinen Gedanken daran verschwenden musste, dass hier doch noch einer rumläuft, der für alle Straftaten verantwortlich ist.
Der Ermittler Hans-Joachim Kasper erklärt hier die Vermutung, dass ein neuer Täter unterwegs ist und auch die Vermutung, dass der Täter ein Angehöriger der Nationalen Volksarmee sein könnte, der NVA. Diese Handschuhe deuten darauf hin und die Spur führt damit zum Armeestandort Kölpin. Wie weit ist das entfernt von Neubrandenburg und Straßburg?
Also es liegt in etwa auf der Hälfte zwischen den beiden Städten. Armeestandort Kölpin ist übrigens heute immer noch ein Standort der Bundeswehr, wo wir auch gedreht haben, was man im Film ja auch beobachten kann.
Das ist so ein hoher Turm mit einer Kugel obendrauf.
Ganz genau. Und es war zum damaligen Zeitpunkt ein Standort der Nationalen Volksarmee für die Luftüberwachung und es war ein Sperrgebiet. Die Überprüfung oblag deshalb der Militärstaatsanwaltschaft des Bezirks Potsdam, war also keine Möglichkeit für Herrn Kasper und seine Kollegen, dort weitere Ermittlungen voranzutreiben, sondern man musste sich auf den Militärstaatsanwalt verlassen. Das wird dann zur Enttäuschung von Herrn Kasper und seinen Kollegen nicht in dem Maße vorangetrieben, weil man letztlich eigentlich überhaupt nicht erfährt, was die Militärstaatsanwaltschaft dort überhaupt getan hat, ob sie überhaupt was ermitteln konnte. Die Militärstaatsanwaltschaft war nicht verpflichtet, die Morduntersuchungskommission über solche Ermittlungsarbeiten zu informieren. Die NVA hat faktisch ein eigenes gerichtliches Verfahren gehabt. Und damit hat sich die Sache dort ein bisschen, man muss sagen, verlaufen. Und ein Zusammenhang wurde natürlich ausgeschlossen mit den anderen Morden, weil man ja sicher war, dass der Mörder bereits gefasst sei. Und man ist hier davon ausgegangen, da ist mal ein anderer Täter unterwegs. Und das war die Situation nach diesem Überfall auf den jungen Mann.
Am 23. September 1983 protokolliert der Täter im Tagebuch einen Doppelmord. Er trifft am Abend auf zwei Brüder aus der Nähe von Oranienburg. Die Jungen sind 11 und 9 Jahre alt.
Ich will mich nur mit euch unterhalten und fotografieren, versuchte ich sie zu beruhigen. Der Kleine heulte ununterbrochen. Der Große sagte, ich weiß, was sie wollen. Sie wollen uns ermorden. Das ist alles, was sie wollen. Und heulte auch. Blödsinn, sagte ich und versuchte sie zu beruhigen, so gut ich konnte. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Messer zu töten, da ist Erwürgen einfacher und lautloser. Nun aber war er tot.
Der Täter führt beiden Kindern Stiche zu, erwürgt sie. Auf brutalste Art und Weise ermordet er die beiden Jungen. Der Tatort liegt nun deutlich weiter weg von den bisherigen Geschehnissen. Wir sind im Briesewald, das ist nördlich von Berlin, in der Nähe von Borgsdorf. Detlef Schulze war damals Mitarbeiter der Morduntersuchungskommission.
Im September 83 wurden hier in unmittelbarer Nähe dieses Weges hier zwei Kinderleichen im Wald gefunden. Ist in den Jahren, wo ich bei der Mordkommission war, selten passiert mit Kindern. Deswegen hat man auch noch so, ich sage mal, ziemlich gute Erinnerungen nach 40 Jahren an diesen Vorfall. Das Erste, was gemacht wird, ist alles fotografisch dokumentiert. Und wird natürlich mit ganz großer Mühe und Aufwand nach Spuren gesucht. Faserspuren insbesondere. Die Schuhe werden sich angeguckt, das Erdreich wird sich angeguckt, um festzustellen, ist der Fund dort auch der Tatort. Also alles, was man so macht in dieser Richtung. Diese Tage waren ja sehr pilzreich gewesen zu der Zeit. Das heißt, uns war klar, es müssen sich ein Haufen Leute auch im Wald aufgehalten haben, die dort Pilze gesucht haben. Also mussten wir in dieser Richtung irgendwas tun. Und jetzt ging es ja erstmal darum, einen Bewegungsablauf zu schaffen, sage ich mal. Wo sind denn die nächsten Anlaufpunkte? Also da kommt natürlich der Bahnhof in Betracht, in Borgsdorf, da kommt vielleicht sogar nach Birkenwerder in Betracht, sodass wir fokussiert waren dann auf Befragung von Leuten.
Detlef Schulze von der Morduntersuchungskommission war für uns nochmal hier im Briesewald unterwegs. Der dritte und vierte Mord werden hier untersucht. Was fällt denn bei den Verletzungen da auf?
Also den Ermittlern ist damals die besondere Brutalität der Tat aufgefallen. Also die Kinder sind gefesselt worden. Sie wiesen eine Vielzahl von Messerstichen im Halsbereich auf. Sie sind vorher gewürgt worden, hatten also auch viele Würgemerkmale. Der Ermittler sagte damals, dass es eigentlich eine Form der Übertötung gewesen sei, weil der Täter mehr Gewalt angewandt hat, als eigentlich nötig gewesen wäre, um die Opfer zu Tode zu bringen. Man hat auch wieder dort natürlich eine umfangreiche Tatortuntersuchung durchgeführt. Man hat fremde Textilfasern gefunden, die wurden damals mit sogenanntem Prenaband abgenommen. Das ist also ein Klebeband aus der damaligen DDR. Was man natürlich dort in Oranienburg noch gar nicht hatte, war irgendein Anhaltspunkt, dass es eine Beziehung zu den Morden in Neubrandenburg geben könnte. Die Taten fanden an ziemlich verschiedenen Orten statt, die erstmal nicht zueinander passten. Die Opfer waren auch doch noch zu unterschiedlich. Ja, wir hatten ja den 22-jährigen Jörg D., dann hatten wir den 9-jährigen. Gut, jetzt hatten wir Kinder im gleichen Alter. Aber das hat als Gemeinsamkeit halt nicht gereicht, um diese Schlüsse zu ziehen bei den Ermittlungen. Man hat also das Alter der Opfer immer noch als sehr unterschiedlich eingestuft. Man hat dort wahnsinnig viele Zeugen vernommen, also über 40 Zeugenvernehmungen muss es gegeben haben, die aber leider alle irgendwie nirgendwo hingeführt haben.
Das Besondere ist aber hier, dass wir hier gleich zwei Opfer auf einmal haben. Also es ist ein Doppelmord. Möglicherweise ist das ja ein größerer Aufwand bei der Tatbegehung gewesen. Inwiefern haben die beiden Jungen denn da Gegenwehr geleistet?
Also ich würde vielleicht zunächst mal ganz gerne ergänzen, es waren ganz kleine Jungs. Dani, wie alt waren die beiden nochmal?
Naja, 11 und 9.
Also es waren kleine Jungs. Es war ein Brüderpaar. Vor dem Hintergrund kann man sagen, er hat offenbar jegliche Grenze verloren, weil er wusste ja dann relativ schnell, er hatte ähnlich wie in anderen Fällen auch von den Kindern die Details abgefragt. Er wusste, es sind Geschwister. Möglicherweise wusste er es auch im Vorfeld. Dazu können wir allerdings nichts sagen. Das heißt, kleine Kinder, Geschwister, die Kinder haben, auch das gibt ja die Tagebuchauszüge her, natürlich versucht, für ihr Leben zu argumentieren und haben versucht, einen Kontakt zu dem Täter aufzubauen. Das kann man wirklich so sagen. Sie haben dem Täter Details über ihr Familienleben, über die Eltern geschildert. Man hat möglicherweise, hat einer der beiden Jungs zumindest gedacht, wenn wir uns mit ihm in eine gewisse soziale Miteinander begeben, dann wird er uns vielleicht verschonen. Aber das sind ja alle Spekulationen. Auch in diesem Fall hat er ja wieder Fotos der beiden Jungs gemacht.
Sie sind sich schon der Gefahr bewusst gewesen, in der sie da geschwebt haben?
Ich würde sagen, was wir aus den Akten wissen und was wir aus dem Tagebuch wissen, würde ich davon ausgehen, ja, genau so war es.
Genau, also aus dem Tagebuch geht hervor, dass die Kinder schon von Anfang an ein Misstrauen gegenüber dem Täter hatten. Sie haben auch ein Gefühl dafür, dass sie jetzt in einer bedrohlichen Situation sind. Aber trotzdem gelingt es halt dem Täter immer wieder, auch Hoffnung in den Kindern zu wecken, dass sie irgendwie heil aus dieser Situation herauskommen. Und das finde ich halt dieses besonders perfide Vorgehen, diese schlimmen Psychospielchen, die der Täter mit seinen Opfern treibt. Ja, weil die Opfer befinden sich auch immer pendelnd zwischen Verzweiflung, da aus der Situation nicht mehr rauszukommen und doch der Hoffnung, doch wieder der Situation zu entkommen, wenn sie irgendwie teilweise den Wünschen des Täters entsprechen. Und er weiß natürlich, das ist wieder sein Machtgefühl, dass sie eigentlich keine Chance haben und genießt es auch. Also das ist wirklich so ein Wechsel zwischen Verzweiflung darüber, dass man total ausgeliefert ist, und der Hoffnung, durch Gehorsam und vielleicht ein bisschen Glück doch heil aus der Situation rauszukommen.
Das ist das Besondere hieran, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ja hier eben diese Beschreibung des Täters haben. Sonst würden wir uns hier komplett im Bereich der Spekulation bewegen. Aber wir haben dieses Protokoll, diese Protokolle, und können daraus unsere Schlüsse ziehen.
Also ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen wollen. Wir haben ja auch Kontakt zu der Familie der beiden toten Jungs aufgenommen. In diesem Fall hat Dani versucht, mit der Familie zu reden. Wir haben auch einen Familienangehörigen gefunden. Und was wir wissen, diese Familie ist im wahrsten Sinne des Wortes an diesem Doppelmord an ihren beiden Söhnen zerbrochen. Das muss man klipp und klar sagen. Diese Familie hat eigentlich mit ihrem eigenen Leben abgeschlossen. Wir sind ja 40 Jahre nach dem Mord bei der Familie gewesen, um das Interview zu führen. Und das Grab war inzwischen natürlich aufgelöst. Aber Der Grabstein mit den Namen der beiden Jungs stand bei der Familie im Garten. Und das ist schon eine Besonderheit, die man im Prinzip ja kaum einordnen kann. Und das hat uns schon ziemlich mitgenommen, auch als Filmemacher, dass eine Familie auch, ich sag jetzt mal, so eine Art Denkmal im Garten verbleiben lässt.
Nach 4 Morden zwischen Neubrandenburg und Berlin im Jahr 1983 kommen die Ermittler dem Täter nicht näher. Die Taten in Neubrandenburg gelten als aufgeklärt, deshalb werden trotz Gemeinsamkeiten in der Tatdurchführung keine Vergleiche angestellt. Zunächst passiert auch nichts weiter, aber der Täter ist auf der Suche nach seinem 5. Opfer. Und Monate später ist er wieder in der Stadt Neubrandenburg, wo alles angefangen hat, am 7. Februar 1984. Klaus, du bist auch dort gewesen für uns. Was ist da genau passiert?
Also der Ort, an dem dieser Mord durchgeführt war, ist ein Neubaugebiet, der Datzeberg. Datzeberg war also ein Gebiet, in dem sehr, sehr viele Familien hingezogen sind, die dort eben eine Arbeit gefunden haben. Und in diesem Neubaugebiet, ja, wurde dann ein kleiner Junge namens Mirko, wurde dort Opfer dieser Serienmorde. Und er war, soweit ich mich erinnere, das jüngste Opfer in dieser Reihe von Morden. Er hat dieses Mal praktisch in einem sehr bewohnten Gebiet nach Opfern Ausschau gehalten, hat diesen kleinen Jungen dann auch entdeckt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, er schreibt auch im Tagebuch, er konnte sein Glück überhaupt nicht fassen, dass dieser Junge alleine unterwegs war, schreibt er in seinem Tagebuch.
Wir müssen auch feststellen, es ist Februar, das heißt, es ist eine ganz andere Zeit, in der die vorherigen Taten stattgefunden haben.
Genau, deshalb war er nicht im Wald unterwegs oder an Seen oder Seengebieten, sondern er war eben ganz bewusst im Wohngebiet unterwegs, hat dort den kleinen Jungen entdeckt, hat sich faktisch, wie er im Tagebuch schreibt, er konnte sein Glück nicht fassen, dass dieser Junge alleine unterwegs war. Und dann ging alles im Prinzip Schlag auf Schlag.
Das ging Schlag auf Schlag insofern, dass er halt das Kind in der Nähe einer Kaufhalle, die nahe an der Wohnung, der elterlichen Wohnung gelegen hat, aufgespürt hat sozusagen und das bis nach Hause verfolgt hat. Man muss jetzt wissen, der Vater hatte dem Kind erlaubt, schon nach Hause zu gehen, weil es war die Zeit, wo im DDR-Fernsehen der Sandmann kommen sollte. Das war ein fixer Termin für alle Kinder damals und der Vater wollte noch was in der Kaufhalle einkaufen und hat seinem Sohn erlaubt, doch schon die paar Meter zur elterlichen Wohnung alleine zu gehen. Ja, da hat der Täter die Verfolgung aufgenommen, er konnte das Kind bis ins Haus verfolgen, hat es im Treppenhaus abgepasst und mit in den Keller gezogen. Das Kind wollte das natürlich nicht, er hat aber Gewalt angedroht, falls das Kind nicht mitkommt und deswegen ist der 6-Jährige mit ihm dann tatsächlich in den Keller runtergelaufen. Er versucht eigentlich wieder sein übliches Konzept durchzuziehen, das Kind in ein Gespräch zu verwickeln, persönliche Informationen abzufragen, ist aber diesmal unter Zeitdruck, weil er viel mehr Angst hat, hier an dieser Stelle entdeckt zu werden und beschließt dann ziemlich schnell das Kind umzubringen, in dem Fall zu erwürgen. Und verlässt dann ziemlich schnell den Keller, weil er eben auch merkt, es ist Begängnis im Haus. Jemand versucht, in den Keller einzudringen. Er hatte vorher die Kellertür verschlossen. Er merkt aber, okay, der Keller ist an mehreren Stellen zugänglich. Ich muss hier schnell wieder raus. Und es ist quasi eine Tat, die unter viel Zeitdruck geschehen ist.
Und um uns das Ganze einordnen zu lassen, hören wir nun die Einschätzung eines weiteren Ermittlers von damals. Gerd Burmeister ist gerichtsbiologischer Sachverständiger im Bezirk Neubrandenburg gewesen und er hatte die Aufgabe, die Spuren zu suchen und zu sichern.
Wir haben einen Kellergang vorgefunden in einem Plattenbau. In diesem Kellergang mit Holzverschlägen zu den einzelnen Mieterkellern waren auch Nischen eingearbeitet. Und in einer dieser Nischen lag ein kleiner Junge, tot. Wir haben eine Situation, die eine gute Spurenausbeute ermöglichen sollte. Denn da alles eng ist, besteht schon die Wahrscheinlichkeit, dass Faserspuren sich aus der Bekleidung an den Holzgestellen beziehungsweise auch Sekretspuren, Blutspuren, Haarspuren wiederfinden. Auf der anderen Seite war es auch eine Situation, die den Keller weitläufig machte, weil die Wände zum Nachbargebäude durchbrochen waren und damit Fluchtwege für den Täter über mehrere Hausausgangs- und Eingangstüren möglich war.
Das bedeutet, wir sind hier in einem Neubaugebiet von Neubrandenburg auf dem Datzeberg. Es ist nördlich und da stehen überwiegend Plattenbauten nebeneinander und sind da verbunden durch die Kellereingänge. Also darüber kann der Täter auch flüchten.
Also er kann nicht nur flüchten, sondern er hat es dann auch getan. Also es war so, dass er, wie Dani eben sagte, den Jungen eigentlich länger vermutlich auch quälen wollte. Dann waren Schritte zu hören im Kellerflur, vermutlich vom Hausmeister. Das geben die Akten aber auch nicht genau her. Jedenfalls hörte er, dass jemand die Treppe da runterging. Und daraufhin hat er den Jungen, wie Dani eben beschrieben hat, ermordet und ist dann durch den langen, endlos langen Flur, faktisch von einem Haus zum anderen, dann durch den Keller weg, das Treppenhaus hoch und hat dann an einer Bushaltestelle auf den Bus gewartet, der ihn dann zurück nach Kölpin gebracht hat. Also eigentlich in einer gewissen Art und Weise muss man sagen, kaltschnäuzig und
routiniert, könnte man
routiniert
auch sagen.
Und routiniert kann man sagen. Kaltschnäuzig und routiniert. Man muss sich überlegen, ein paar hundert Meter entfernt liegt ein toter Junge, den er auf dem Gewissen hat und er wartet fahrplanmäßig auf den Bus.
Und dieser tote Junge wird ja auch entdeckt in diesem Neubaugebiet, wo viele Menschen wohnen. Ihr habt auch Menschen getroffen, die dort damals gelebt haben. Wie reagieren Sie, die Bewohner des Viertels?
Also wir haben mit Müttern aus der Ecke geredet. Mit Müttern, die im selben Alter ihre Kinder zum damaligen Zeitpunkt hatten und auch mit einer Erzieherin eines Kindergartens, wo der kleine Mirko eben auch betreut wurde. Und die Familien auf dem Datzeberg waren ja alles junge Familien, also jeder wusste, es hätte genauso gut auch mein Kind sein können. Und insofern war natürlich die Verunsicherung oben auf dem Datzeberg nachvollziehbar enorm groß. Und die Gegend war eben dadurch, dass eben viele Familien dort lebten, ebenso geprägt ein Wirrwarr von Kindern auf Spielplätzen und so weiter. Und diese Freiheit, die dort die jungen Familien und Kinder hatten, die war mit einem Knall vorbei.
Dieser Tod von Mirko K. hat zu viel Verunsicherung gesorgt, auch unter den Kindern, nicht nur unter den Eltern. Und es scheint, dass der Täter nicht zu stoppen ist. Er plant noch weitere Morde im Sommer 1984. Es kommt aber ganz anders. Der Kriminalpolizeiexperte Remo Kroll erzählt, wie der Serienmörder auffliegt.
Der Täter bricht am 24.06. recht früh auf aus seiner Wohnung mit dem Fahrrad und der S-Bahn und begibt sich in Richtung Schildow zum dortigen Kiessee und ist dort wieder auf der Suche nach Opfern. Er trifft dann auf einen Jungen, der mit dem Fahrrad gestürzt ist. Und dieser Junge heißt Daniel K. Und der Daniel K. hat im Prinzip Glück. Er wollte den Jungen tiefer in den Wald bringen. Da aber andere Kinder in der Nähe waren, hat er von dem Jungen abgelassen. 14 Tage später ist es so, dass der Täter wieder an den Kiessee ist und will unbedingt diesen Daniel Kader wieder treffen. Und er lauert auch, er sieht andere Kinder, die ihm aber nicht so zusprechen. Er hatte sein Fahrrad gut versteckt im Wald und postiert sich an dem Weg. Irgendwann muss der Daniel K. ja zurückkommen und dann greife ich ihn mir. Ne? Allerdings lief nun dem Täter nicht Daniel K. über den Weg, sondern sein Bruder Marco, der auch im Wald Fahrradfahren war. Und der Marco K. sagt geistesgegenwärtig, willst du meinen Vater sprechen? Der steht da vorne an der Baumbrücke. Und das war im Prinzip auch ein kluger Spruch. Marco K. gelingt dann letztendlich die Flucht und er alarmiert den Vater. Der Vater Winfried K. ist daraufhin losgezogen und hat das ganze Gebiet abgesucht. Der Täter will in dieser Zwischenzeit flüchten, stellt allerdings fest, dass er eine Fahrradpanne hat und versteckt sich in dem Moment. Und der Vater sieht dann aus einem Augenwinkel heraus dort etwas glitzern, etwas liegen und stößt dann auf den Täter, den er sich natürlich sofort greift. Winfried K. stellte den Täter dann gegenüber seiner Datscha in eine Laterne und wartete dort, bis die Polizei eintraf.
Der Serienmörder wird gefasst in der Nähe von Schildow bei Berlin am 8. Juli 1984. Bei einem weiteren Mordversuch kann sich das Opfer losreißen. Der Vater des Kindes ist alarmiert, findet den Täter versteckt in einem Gebüsch. Das kaputte Fahrrad des Täters ist dem Vater aufgefallen. Klaus, du hast mit diesem Vater auch Kontakt gehabt. Wie hat er das erlebt und wie geht's dann auch weiter?
Also ich habe mit dem Vater seit über 2 Jahren, fast 3 Jahre Kontakt gehabt, weil er halt im Prinzip die entscheidende Person war, die am Ende diesen Serienmord verhindert hat. Und dieser Vater, der ja auch unterwegs war an diesem Tag, um ihn zu fassen, hat mit anderen Männern aus dieser Datschensiedlung die Verfolgung, sage ich jetzt mal, aufgenommen. Die anderen Männer haben irgendwann gesagt, lass, der ist längst weg. Aber der Vater war so davon überzeugt, der war jetzt zum zweiten Mal da. Ich muss ihn irgendwie kriegen und hat dann alleine die Suche fortgesetzt, hat ihn dann auch entdeckt, hat ihn überwältigt. Und was er mir sagte, war, er hatte ab einem gewissen Punkt sogar das Gefühl, der Täter ist froh, dass man ihn ermittelt hat, weil er sagte, er ist selber auch nicht groß, er ist selber auch nicht kräftig. Ich habe ihn gefragt, musstest du ihn mit Gewalt überwältigen, musstest du ihn in irgendeiner Art und Weise mit Gewalt packen? Und er sagte, nein, zu meiner Überraschung ist er faktisch einfach mitgekommen. Das war schon sehr überraschend. Wir haben leider mit Herrn K. kein Interview führen können, um dann nochmal die Kurve zu der Sache auch mit den Angehörigen zu kriegen. Beide Söhne haben überlebt. Beiden Söhnen ist körperlich nichts passiert, aber die Familie hat dieses Trauma, dass ihre beiden Söhne so nah oder dem Tod gerade von der Schippe gesprungen sind, so mitgenommen, dass die Familie ganz zeitnah ihre Datsche verkauft hat, die Gegend verlassen hat und bis heute auch diese Gegend nicht mehr sehen will. Wir wollten natürlich auch mit den beiden Jungs reden, die ja mittlerweile beides erwachsene Männer sind. Und Herr K. hat uns ausdrücklich gebeten, seine beiden Söhne zu verschonen. Er sagte, seine beiden Söhne seien bis heute kaum in der Lage, diese Situation, die sie damals erlebt haben, zu verkraften. Und wir haben natürlich dann die Söhne auch nicht kontaktiert. Wir haben dem Vater natürlich dann auch diese Situation ersparen wollen. Aber es war schon bemerkenswert, dass derjenige, den wir gerne als Held in diesem Film präsentiert hätten, derjenige ist, der gesagt hat, das hat mich so mitgenommen, bitte kein Interview, ich werde dazu einfach nicht in der Lage sein.
Dieser Täter hat also seelisches Leid angerichtet, das bis heute spürbar ist an vielen Stellen. Wir haben es ja auch schon hier angesprochen im Podcast ARD Crime Time. Und nun ist der Täter gefasst worden. Um wen handelt es sich?
Man findet Mario S., einen 22-jährigen Berufsunteroffizier, endlich. Er gesteht dann auch ziemlich schnell 5 Morde und berichtet zusätzlich von vielen weiteren Mordplänen. Er wird sofort von der Morduntersuchungskommission in Potsdam umfänglich vernommen. Dort ist ja dieser Brüdermord im Bresewald ermittelt worden. Und ziemlich schnell übernimmt dann auch die Stasi, die Staatssicherheit der DDR. Die ziehen sich den Fall komplett auf den Tisch. Der Mario S. wird da aus der Morduntersuchungskommission in Potsdam abgeholt, kommt in ein Stasi-Untersuchungsgefängnis und ist dann dort erstmal unter Verschluss und wird ziemlich lange und ausgiebig zu allen Details vernommen.
Warum kommt die Stasi dann ins Spiel? Also welchen Hintergrund hat das?
Es ist so, die Stasi war in der DDR bei ziemlich brisanten Mordfällen, wozu dieser ja gehört, immer im Hintergrund aktiv. Die waren also quasi immer informiert und konnten sich immer überlegen, ab wann sie eingreifen in die Ermittlungen. Und als dann klar wurde, dass es sich um eine ganze Mordserie handelt, die einer Person zuzuordnen ist sozusagen, dann war klar, das hat eine Relevanz und eine Brisanz, die auch über die Grenzen der DDR hinausgehen kann. Und deswegen musste sich die Staatssicherheit den Fall auf den Tisch ziehen und da die Kontrolle übernehmen.
Wir haben jetzt gehört, der Täter hat auch ein Geständnis abgelegt. Wie ist das denn genau vonstatten gegangen?
Also wir haben ja, das kann man ja im Film ja auch nachvollziehen oder sich anschauen, der Ermittler Detlef Schulze hat ihn vernommen. Er hatte zum damaligen Zeitpunkt ja gar keine Ahnung, welches Kaliber hat er vor sich. Er hat ihn vernommen, hat ganz schnell den Zusammenhang hergestellt zu dem Doppelmord an den Brüdern, was ja auch in unmittelbarer Nähe dann damals stattgefunden hat, und hat dann relativ schnell nicht nur zu einem Geständnis bewegt, sondern hatte das Gefühl, der könnte ein bisschen mehr noch im Kerbholz haben. Und hatte auch das Gefühl, der ist jetzt irgendwie weich geklopft. Und statt ihn lange zu befragen, hat er ihm ein Blatt Papier hingelegt und hat gesagt, ich gebe dir jetzt hier Zeit, was immer du noch zu berichten hast, schreibe es einfach nieder. Ja, und was er da alles niedergeschrieben hat, Das gibt's ja in unserem Film.
Genau, in ARD Crime Time, das Phantom. Diese Filme als Link bei uns in den Shownotes hier im Podcast. Und wir haben auch dort viele Ausschnitte von unserem Experten Remo Kroll, der auch in seinem Buch über den Täter und die Ermittlungsergebnisse geschrieben hat.
Ja, das ist natürlich dann insgesamt genau untersucht worden. Man hat ihn auch sehr, sehr intensiv vernommen und er war nachher auch dann relativ geständig, hat Skizzen gezeichnet von den Tatorten. Er hat berichtet über seine Taten und ja, letztendlich waren es dann 5 vollendete Tötungsdelikte und über 20 versuchte Tötungsdelikte, die ihm dann zur Last gelegt worden sind. In Kölpin ist er tätig als Fernschreiber und Chiffrierer. Das war ein besonders ausgewählter Personenkreis, das ist nicht jeder geworden, ne, weil man natürlich dort besonders zuverlässig sein musste. Ne, man war Geheimnisträger und dort versah in einem Bunker seinen Dienst im sogenannten diensthabenden System. Er hatte auch als Berufssoldat regelmäßig verlängerten Kurzurlaub, konnte dann auch entsprechend nach Berlin fahren. Von übers Wochenende musste Montagmorgen erst wieder da sein. Und dazu ist zu sagen, dass er sich natürlich auch mehrmals, so ist es bekannt geworden, unerlaubt von der Truppe entfernt hat. Das heißt, er hätte im Objekt sein müssen und war nicht da, beziehungsweise er hat auch den Standortbereich, der genau definiert war, entsprechend überschritten und ist dabei auch teilweise gesehen worden.
Jetzt könnte man sich fragen an dieser Stelle, warum ist Mario S. nicht schon viel früher ermittelt worden? Er ist ja auch NVA-Angehöriger, es sind auch die Soldaten in den Kasernen nach dem Morden überprüft worden.
Ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, man war ihm ja, wie man im Endeffekt weiß, ganz nah auf der Spur. Der Herr Kasper hat uns ja erzählt, dass er in Kölpin in Neubrandenburg in der NVA-Kaserne war, vorstellig wurde, die Militärstaatsanwaltschaft, die zuständig war, um weitere Ermittlungsarbeiten aufgefordert hatte, die möglicherweise nicht ernsthaft vorangetrieben wurden. Insofern muss man sagen, die Morduntersuchungskommission hat eigentlich in diesem Falle eine heiße Fährte, eine heiße Spur aufgenommen. Man muss aber wissen, zu DDR-Zeiten war es eben so, dass Militärangehörige oder NVA-Angehörige, also Nationale Volksarmee-Angehörige, eigentlich dann nicht in die Zuständigkeit der normalen Polizei fiel, sondern dafür gab es eben die Militärstaatsanwaltschaft. Was da im Einzelnen passiert ist, ehrlicherweise wissen wir es nicht, was dort möglicherweise nicht getan wurde. Generell ist es allerdings so, das hat der Dani eben auch schon mal kurz erwähnt, ab einem gewissen Punkt kommt die Stasi mit ins Spiel, die sogenannte Spezialkommission, die sich mit schwerer Kriminalität beschäftigt, die kommt mit bei solchen Fällen mit ins Spiel. Und die Details der Arbeit der Spezialkommission einzusehen, auch aufgrund von Aktenlagen, ist relativ kompliziert, weil die Spezialkommission eigentlich nach wie vor eine Terra Incognita ist.
Wir wissen, also eine Geheimsache.
Es ist auf jeden Fall ist die Spezialkommission eine Einrichtung der Stasi, die so geheim gewirkt hat, dass man nicht weiß, was im Einzelnen passiert ist. Und Punkt 2, was über diesen Fall hinausgeht, wir haben seit Jahren versucht, mit Mitarbeitern der Spezialkommission Interviews zu führen, um mal zu wissen, was verbirgt sich eigentlich hinter der Spezialkommission? Wie waren die Kompetenzen? Wie waren die Möglichkeiten? Aber hier ist eben riesiges Misstrauen und es ist uns bis heute nicht gelungen, jemanden von der Spezialkommission zu einem Interview zu bewegen.
Abgesehen davon ist es in dem Fall auch so, dass derjenige, der die meiste Zeit bei der Vernehmung mit Mario S. verbracht hat, leider verstorben ist.
Und das war eben ein Mitarbeiter der Spezialkommission.
Deshalb spielen weiterhin die Tagebücher, diese Protokolle des Täters eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen. Wie kommen die dann zum Zuge?
Diese Tagebücher werden erst gefunden, als Mario S. also festgesetzt worden ist von der Polizei. Man durchsucht dann seine Einraumwohnung in Berlin, wo sein Hauptwohnsitz ist und findet dort in einem Wohnzimmerschrank unverschlossen aufbewahrt einen A5-Ordner mit der Aufschrift Geheime Privatsache. Und da stehen dann ganz viele Sachen drin, die die Ermittler staunen lässt. Also es sind im Grunde genommen die Sachen, die Mario S. schon gestanden hat, aber nochmal in viel mehr Einzelheiten und eben aus der Täterperspektive. Und es ist insofern interessant, weil diese Tagebücher helfen natürlich dabei, sein Geständnis zu untermauern. Sie sind ja vor der Festsetzung durch die Polizei verfasst worden. Ja, also man kann das nicht fälschen. Ja, und aus diesen Aufzeichnungen geht hervor, wo Mario S. überall sein Unwesen getrieben hat, also unabhängig der Morde, wo er überall unterwegs war, in Stadtgebieten, in Parks, in Bädern, in Berlin und im ganzen Umland, um dort nach Opfern zu suchen und um nach Tatgelegenheiten zu suchen.
Das sind jetzt die Taten, die dort genau festgehalten sind. Aber können die Ermittler auch genaueres erfahren in den Vernehmungen darüber, was für ein Mensch da vor ihnen sitzt? Über die Persönlichkeit von Mario S.
Ja, also aus den Akten, die uns vorliegen, ist zu entnehmen, dass er zwar vieles gestanden hat, auch viele Einzelheiten gestanden hat seiner Taten, aber er hat sich am Anfang ziemlich gewehrt, wenn es um intime Fragen geht. Also zum Beispiel Fragen, die seine Sexualentwicklung betreffen. Ja. Das kam erst ganz zum Schluss, dann hat er sich aber drauf eingelassen. Man kann halt nachlesen, dass er im Alter von 8 oder 9 Jahren einen Film im Fernsehen gesehen hat, in dem ein Schwarzer auf offener Straße erwürgt worden ist, während ganz viele Leute, auch die Polizei im Übrigen, teilnahmslos zugeschaut haben. Und das hat ihn damals gleichzeitig schockiert und fasziniert und auch erregt. Und er beschreibt das als eine sehr, sehr prägende Erfahrung in seiner Jugend. Ja, und später passieren dann so Sachen wie, dass er beim Spielen mit Kindern einen Würgevorgang andeutet, dass er kleineren Kindern die Faust in den Magen schlägt und merkt, dass ihm das ein Lustgewinn verschafft. Und das fasziniert ihn alles. Ja, und mit 14 Jahren stellt er dann auch fest, dass er sich mehr für Jungs als für Mädchen interessiert und sucht auch den Kontakt zu Gleichaltrigen, was aber halt nicht erfolgreich ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Täter wird ja auch, das haben wir schon angesprochen, als sexueller Sadist eingestuft. Es gibt dazu ein gerichtspsychiatrisches Gutachten von Medizinprofessoren der Charité und Kriminalistikprofessoren der Humboldt-Uni Berlin. Zu welchen Ergebnissen ist man denn dabei gekommen? Ist er da auch als, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, als pädophil eingestuft worden?
Also man muss erstmal erklären, noch hinzufügen, das ist natürlich ein Gutachten von 1985. Also heute würden Gutachter vielleicht nochmal andere Begrifflichkeiten verwenden, einige Dinge anders einschätzen. Aber aus diesem Gutachten geht hervor, dass er nicht als eindeutig pädophil einzustufen ist, weil er sein Bedürfnis nie verloren hat, seine Gewaltfantasien eigentlich an gleichaltrigen Männern auszuleben. Ich hatte das vorher schon mal erklärt, die Kinder sind in dem Sinne nur Ersatz, Opfer, weil er hofft, bei ihnen leichteres Spiel zu haben. Im Übrigen ist das auch die Einschätzung unserer Kriminalpsychologin Frau Chevalier. Auch sie meinte in einem Vorgespräch, dass Mario S. nicht eindeutig als Päderast einzuordnen ist.
Wir haben jetzt viel gehört über die persönliche Entwicklung des Täters. Können die Ermittler abschätzen, ab wann er dann mit dieser akribischen Planung begonnen hat? Er hat ja auch nach Opfern gesucht, das haben wir auch beschrieben.
Genau, aus den Akten entnehmen wir, dass er so circa ab 1982 begonnen hat zu planen. Er kauft sich da Tatwerkzeuge wie Messer, Fesselwerkzeug, eine Tasche, ein Klebepflaster und überlegt sich halt schon, dass betrunkene Männer oder Knaben einfache Opfer sein könnten und er mit denen sein Konzept gut umsetzen kann. Er hat dann auch ziemlich schnell die Tötung der Opfer in seine Planung eingeschlossen. Also das war ihm wirklich klar, dass er einerseits sich diesen Lustgewinn verschaffen wollte durch das Quälen der Opfer, aber dass sie auf jeden Fall auch dabei getötet werden müssen.
Es kam ja auch zu einer Gerichtsverhandlung. Wir haben ja schon gesagt, er wurde lebenslänglich verurteilt. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung und über diese Gerichtsverhandlung wissen wir faktisch nichts. Wir wissen, die Gerichtsverhandlung war vor dem Militärstaat, vom Militärgericht in Berlin. Wir wissen nicht, wie die Abläufe auf diesem Gericht waren. Wir haben keine Unterlagen dazu. Was wir aber wissen ist, man hat ihn nicht irgendwie in Betracht gezogen, ihn als schuldunfähig oder so einzustufen, sondern er wurde als voll schuldfähig bezeichnet, weil eben die Tagebücher hergaben, er hat das mit einer derartigen Akribie geplant. Er hat jedes Detail notiert. Er hat die Interviews, die er mit den Kindern geführt hätte, faktisch wortwörtlich mit Zitaten in seinem Protokoll aufgenommen. Deshalb war das Thema Schuldunfähigkeit überhaupt kein Thema. Es war klar, hier war eine klare Planung, eine klare zielgerichtete Handlungsweise. Und das ist der Punkt, dass man ihn dann zu dieser lebenslänglichen Strafe verurteilt hat.
Genau, ich möchte noch hinzufügen, es gibt zwar keine Akten zur Gerichtsverhandlung an sich, aber es gibt Akten, die die Anklageschrift vorbereiten. Und daraus kann man sich halt entnehmen, wie eigentlich die Argumentation verlaufen soll. Und da geht es wirklich explizit darum, dass Mario S. nicht als Affekttäter eingestuft worden ist. Das hat man quasi aus den Gutachten übernommen. Der Grund ist, dass er während seiner Taten also nie den Überblick, die Kontrolle verloren hat, dass er danach viele Einzelheiten im Gedächtnis behalten konnte. Und es gab halt keine irgendwie geartete Einschränkung der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, des logischen Denkens und Handelns. Und das ist halt die Argumentation dafür, dass er voll schuldfähig war.
Am 19. November 1985 fällt das Urteil am Militärstrafsenat des Militärobergerichts Berlin. Mario S. wird wegen Verbrechen des mehrfach vollendeten, eines versuchten und des mehrfach vorbereiteten Mordes verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das liegt nun knapp 40 Jahre zurück und inzwischen ist der Serienmörder Mario S. 63 Jahre alt. Zuletzt hat er in Leipzig eingesessen, in einem Haftkrankenhaus einer Justizvollzugsanstalt. Aber er ist nicht mehr in der JVA, zurzeit nicht mehr im Strafvollzug. Klaus, was ist denn in diesem Fall nun neu bewegt worden? Was ist neu entschieden worden?
Also eines ist ganz wichtig, das ist auch wichtig für die Angehörigen. Er ist nicht entlassen worden. Er ist auch nicht irgendwie begnadigt worden, sondern Mario S. ist offensichtlich so krank, dass die Haft unterbrochen wurde nach rund 40 Jahren, weil er eben nicht mehr haftfähig ist und weil das Haftkrankenhaus auch nicht in der Lage ist, ihn offenbar so zu betreuen, wie es erforderlich wäre. Deshalb nennt sich das Ganze ein Strafausstand wegen Vollzugsuntauglichkeit. Also da gibt es einen schönen Begriff, Strafausstand wegen Vollzugsunfähigkeit. Was auch bedeutet, sollte sich sein Gesundheitszustand verbessern, muss er sofort wieder einrücken. Also Mario S. hat nach wie vor keine Perspektive, dass ihm irgendwann die Haft erlassen oder er begnadigt wird. Er wird, sollte er gesundheitlich regenerieren, wieder einfahren.
Die Haft ist unterbrochen, du hast es gesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Wird das jetzt irgendwie überprüft oder kann man das irgendwie sagen, wie es da weitergeht?
Also ich habe mit dem Generalstaatsanwalt in Berlin mehrfach telefoniert und habe versucht, irgendwie was zu ermitteln, wie jetzt der derzeitige Stand der Dinge ist. Dazu gibt es natürlich aus Gründen des Datenschutzes keinerlei Informationen. Deshalb sind wir im Moment in keinster Weise in der Lage zu sagen, was ist mit ihm, wo ist er im Moment. Fakt ist, er hat Haftunterbrechung und keine Begnadigung oder gar Freiheit.
Aber man kann natürlich Hypothesen anstellen, was diese gesundheitlichen Gründe sind. Und eine Hypothese ist die, dass er halt richtig schwer krank ist, dass er also das Bett hüten muss, weil der Oberstaatsanwalt sagt, eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gefahr für die Bevölkerung von ihm ausgeht, ist als höchst unwahrscheinlich einzuschätzen. Und das legt irgendwie nahe, dass er in einem Pflegeheim oder auch vielleicht in einem Hospiz ist.
Wir haben ja auch über ein anderes Urteil schon gesprochen, ein Fehlurteil, was da gefallen ist, gegen Karl-Heinz D. Ist das irgendwann aufgehoben worden oder wie ist man in der DDR oder auch später damit umgegangen?
Also ähnlich wie auch in anderen Verfahren, ja, es gab einen neuen Prozess, ja, das Urteil wurde aufgehoben, das wissen wir im Nachgang, das war damals natürlich in der Öffentlichkeit kein großes Thema. Der Verurteilte ist dann wieder in Neubrandenburg zurückgekehrt, hat dort auch gelebt. Und Herr Kaspar hat uns erzählt, wenn immer er ihn auf der Straße mal gesehen oder getroffen hat, dann hatte er schon so ein Gefühl von schlechtem Gewissen.
Den dreiteiligen Film zu diesem Fall, Das Phantom, finden Sie in der ARD-Mediathek und dort kommt auch ein Mann zu Wort, der erst durch unsere Recherchen erfahren hat, dass er auch ein Opfer von Mario S. sein sollte.
Mein Name ist Gerz und ich habe im Zuge der Recherchen zu diesem Film erfahren, dass ich 1983 ganz knapp einem Mordanschlag entgangen bin. Also was für mich absolut erschreckend war, was er über mich wusste, von meinem Wohnsitz, Geburtsdatum, Geburtsort, Ausbildungsstand. Und ich war sehr erschrocken, als ich dann 40 Jahre später das gelesen habe, wie akribisch er diesen Abend, von dem ich nichts mitbekommen habe, beschrieben hat. unter anderem auch ein süßer Bengel, voll todestauglich. Und da muss ich sagen, kriege ich heute manchmal noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Was ihm letztendlich das Leben gerettet hat, sehen Sie im zweiten Teil von ARD Crime Time. Den Link zu den Filmen finden Sie in unseren Shownotes. Bei uns zu Gast waren dieses Mal Klaus Wollscheid und Danny Vogtländer. Danke für eure Recherchen.
Gerne.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Felix Gebhardt und diese Folge wurde von Ingo Naumann produziert. Ich empfehle Ihnen schon jetzt unsere nächste Folge. Die erscheint am 21. September. Es geht dann um einen Mord an Dirk W. aus Großenhain bei Dresden. Juni 2020. Und an diesem Fall können wir gut erkennen, was der Unterschied ist zwischen einem Mord und einem Totschlag. Der Prozess war mit 41 Verhandlungstagen einer der umfangreichsten des Jahres 2021. Diesen Fall hören Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und Sie bekommen unseren Podcast automatisch, wenn Sie uns abonnieren. Für Kritik oder Feedback zu ARD Crime Time schreiben Sie gerne Mail an crimetime@mdr.de. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung. Jugendliche grölen rassistische Songtexte, zeigen in der Schule den Hitlergruß, bedrohen Mitschüler und prügeln einen Politiker krankenhausreif. Das sind alles Meldungen aus den letzten Monaten. Die Staffel 2 von Springerstiefel geht auf Spurensuche durch den Osten. Was ist hier eigentlich passiert seit den 90ern? War die rassistische Gewalt überhaupt jemals weg? Und warum werden viele Jugendliche heute wieder rechtsextrem? Antworten im Podcast Springerstiefel, die 90er sind zurück. Jetzt in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es etwas zu hören gibt.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.